Wenn wir nach dem Gottesdienst zum Zusammenstehen im Foyer an den kleinen Tischen, dann stelle ich immer wieder fest, dass mein dreijähriger Sohn Moses gern so durchs Foyer rennt. Und dann stelle ich auch fest, dass er immer wieder sich an fremden Beinen festhält. Er krallt sich dann da an einem Hosenbein fest, fühlt sich sicher, schaut sich in der Gegend um, bis ich dann sage, Moses, guck mal hoch, das ist nicht dein Papa. Moses, guck mal hoch, das ist nicht dein Papa. Ich meine, im Foyer ist das ja nicht so schlimm, man kennt sich ja, sind ja wenig Fremde. Aber wenn man dann in einer Großstadt ist, an einer Ampel steht und dann der Moses sich an einem fremden Hosenbein festhält, dann ist das schon gefährlich, dann sage ich, Moses, guck hoch, das ist nicht dein Papa. Das zum Stichwort Erweckung. Das war das Thema vor 3 Wochen meiner Predigt. Schau mal hoch. Schau mal hoch, guck mal, ob es dein Papa ist. Und dann lass schnell los. Und lauf zu Papa und halt dich da fest. Und wenn es nicht nur ein Sohn macht, sondern 2 Söhne machen, dann treffen die sich beim Papa und werden eins, werden eine Einheit. Und das ist das Thema dieser Predigt. Einheit in Christus. Und dazu lesen wir die Verse aus Römer Kapitel 12, ab Vers 3. Römer Kapitel 12, die Verse 3 bis 5. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Einheit ist die Plattform für Macht. Einheit ist die Plattform für Macht. Wann bringt Jesus den Begriff Einheit ins Spiel, wenn es um wirksames Gebet geht? In Matthäus 18, Vers 19 sagt Jesus, wiederum sage ich euch, wenn 2 von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo 2 oder 3 versammelt sind, sich an den Hosenbeinen Jesu festkrallen, da bin ich mitten unter ihnen. Einheit ist die Plattform für Macht. Einheit führt zu wirksames Gebet. Wann bringt Jesus nochmal das Thema Einheit? Dann, wenn es um das wirksame Zeugnis geht. Zeugnis nach außen, und zwar in Johannes 17, Vers 23. Und das ist der Text, über den Heinz Bedenbender nächste Woche predigen wird, wo es auch um Einheit geht, nicht wie im Gemeindebrief vermerkt, da geht es dann um den Text Johannes 17. Und Jesus betet da um die Einheit, damit die Welt erkennt, dass du, Vater, mich gesandt hast. Damit die Welt erkennt, dass du, Vater, mich gesandt hast. Einheit führt dazu, dass die Welt erkennt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Einheit ist die Plattform für Macht und führt zu wirksames Gebet und zu einem wirksamen Zeugnis. Liebe Geschwister, es lohnt sich, eins zu sein. Lasst uns nur an unsere kranken Geschwister denken. Wirksames Gebet brauchen viele heute in unserer Gemeinde. Ein wirksames Zeugnis braucht die Welt um uns herum, dass noch viele Menschen zu Jesus finden, dass sie sich bekehren und Jesus nachfolgen. Wir haben in Vers 1 angefangen, das war der erste Vers unserer Reihe. Da hat Jo Hummel über unser Motto gepredigt, Christus zentriert. Und da hat er über den Vers 1 gesprochen. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Die absolute Voraussetzung für Einheit beginnt hier in Vers 1. Ich stelle mich dir, Jesus, zur Verfügung, sagt ein Bruder. Ich stelle mich dir zur Verfügung, sagt der andere Bruder. Und schon sind sie Brüder, schon sind sie eins, weil sie in Christus eins werden. Absolute Voraussetzung für Einheit in unserer Gemeinde ist, dass jedes Glied dieses Gebet spricht: Herr Jesus, ich gebe mein Leben dir hin. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Mach mit mir, was du möchtest. Und da stellen wir fest, Einheit hat noch nichts erstmal mit dem Gespräch untereinander zu tun. Einheit hat in erster Linie mit dem Gespräch mit Jesus zu tun. Das Gespräch zwischen mir und ihm. Das ist auch der Schlüssel für Eheberatung. In den Gesprächen immer wieder werden wir das betonen, tue ich es immer wieder, dass ich sage, bevor es dann ins Gespräch geht zwischen Ehemann und Ehefrau, sollte es ins Gespräch mit Gott gehen, mit Jesus Christus gehen. Da beginnt alle Beziehung, da beginnt alle Einheit. Und das war das, worum es in Vers 1 ging. Das ist dann auch ein vernünftiger Gottesdienst. In Vers 2 ging es dann darum, dass wir uns nicht nach den Maßstäben dieser Welt richten sollten, sondern nach dem Maßstab, der Jesus Christus ist. Wenn sich jeder Jesus zum Maßstab nimmt, dann werden wir uns nach ihm hin ausrichten. Wir werden nicht nach links und rechts gucken, ja, wie fromm ist der oder die. Wir werden feststellen, oh, im Vergleich zu Jesus ist da noch Luft nach oben, da können wir an uns selbst arbeiten. Und dann finden wir uns wieder bei ihm. Nach der Predigt kam jemand zu mir und sagte, David, das führt aber doch zu Frust. Wenn Jesus mein Maßstab ist und ich diesen Maßstab nie erreichen kann, wie soll ich dann glücklich sein und nicht frustriert sein? Ja, natürlich. Es gibt nämlich zwei Herangehensweisen. Die eine Herangehensweise ist die, dass ich sage, Jesus ist perfekt und ich bemühe mich aus eigener Kraft so zu werden, wie Jesus ist. Ich lese in der Bibel und stelle fest, dass er ein barmherziger, ein guter Gott ist, ein hilfsbereiter Mensch war. Also will ich auch gut und barmherzig und hilfsbereit sein und ich bemühe mich, das zu tun. Aber ich stelle dann immer wieder noch fest, ich schaffe es nicht. Und dann bin ich frustriert. Und ja, das führt zur Frustration. Eine andere Herangehensweise ist der direkte Vergleich mit Jesus. Ich schaue mir diesen Jesus in der Bibel an und stelle fest, er ist heilig, er ist rein, er ist perfekt. Und im Licht Jesu erkenne ich meine Dunkelheit. Und dann bekenne ich sie ihm und sage, Herr Jesus Christus, das ist mir klar geworden. Du hast es in meinem Leben offenbart, dieses Wort Sünde. Das habe ich neu entdeckt in meinem Herzen. Ich bekenne es dir, ich bringe es dir vors Kreuz. Und dann setzt die Kraft Gottes in meinem Leben ein. Sie verändert mich und macht mich ihm, Jesus Christus, ähnlicher. Und dann ist es ein Weg, eine Herangehensweise der Freiheit und des Friedens und der Freude und der Gelassenheit. Das war Vers 2. Und nun kommen wir zu unserem Abschnitt, Vers 3 bis 5. Und da sagt Paulus so, in Vers 5, so sind wir die vielen ein Leib. So werden wir eine Einheit. So sind wir ein Körper mit unterschiedlichen Körperteilen. So kommen wir tatsächlich zusammen. Aber was ist in den Versen vorher, in Vers 3 und 4? Die beiden Verse beginnen mit dem Wörtchen denn, einer kausalen Hauptsatzkonjunktion, die den Grund liefert für das vorher Festgestellte. Denn ich sage, Vers 3, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, das der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Hier gibt es einen Schlüssel, den man sich merken kann. Dieser Satz, jeder soll nicht höher von sich denken, als zu denken sich gebührt, sagt Paulus. Luther übersetzt, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten. In der neuen Genfer Übersetzung lesen wir, keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. In der Vorbereitung auf diese Predigt und dann gerade in der Beschäftigung mit diesem Vers musste ich feststellen, dass das der Killer der Einheit ist, die Selbstüberschätzung. Paulus bringt hier gerade einen wichtigen Punkt, der oft Gemeinschaft kaputt macht. Beziehungen trennt. Das ist erstaunlich, was er hier anführt. Es ist die Selbstüberschätzung. Niemand soll höher von sich denken, als zu denken sich gebührt. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass nicht die einheitliche Musik uns einen wird oder Formen oder die Liturgie oder irgendwelche Aktivitäten, Veranstaltungen, nicht das Motto wird uns einen, sondern diese Regel, die Paulus hier anführt, dass niemand sich überschätzt. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Und lasst uns da mal ein wenig darüber nachdenken, was das denn bedeutet. Jeder soll nicht höher von sich denken, als zu denken sich gebührt. Ja, aber wie gebührt sich's denn? Luther hilft uns da weiter, in der neuen Genfer Übersetzung noch konkreter. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube. Naja, wie schätze ich mich denn jetzt selbst ein? Wenn ich dann alleine in meinem Kämmerlein vor dem Spiegel stehe und überlege, wer ist denn dieser Mensch da im Spiegel? Wer bin ich eigentlich? Wie soll ich mich denn selbst einschätzen? Paulus sagt, nach dem Maßstab, der Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube. Was glaube ich denn? Was glaube ich denn eigentlich, wer ich bin? Ja, es ist diese provokante Frage, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wenn ich mir diese Frage stelle, David, was glaubst du eigentlich wirklich, wer du bist? Und wenn jeder jetzt ein weißes Blatt Papier vor sich hätte und aufschreiben könnte, sein Glaube darüber, wer er ist, hier geht es um Anthropologie, also die Lehre der Bibel über den Menschen, wer ist der Mensch? Wer bin ich, David Kröker? Denn das, was ich auf das weiße Blatt schreibe, bestimmt meinen Umgang mit meinem Nächsten. Wenn ich hoch von mir denke, werde ich schlecht über meinen Mitmenschen denken. Wenn ich tief von mir denke, werde ich hoch von meinen Mitmenschen denken. Was glaube ich eigentlich, wer ich bin? Da müssen wir natürlich den Paulus fragen. Paulus, wie denkst du selber über dich? Was glaubst du eigentlich, wer du bist, Paulus? Und wenn wir dann die Briefe von ihm uns anschauen, finden wir in 1. Timotheus 1, Vers 15 einen sehr, ich sag mal, krassen Satz. Paulus sagt, und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Paulus, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, ich glaube, es gibt keinen anderen Sünder als mich. Und erstaunlicherweise beschreibt Paulus diesen Satz im Präsens, also nicht in der Vergangenheitsform. Damals, als ich die Christen verfolgt habe, war ich der größte Sünder. Aktuell bin ich der größte Sünder, sagt Paulus. Aber Paulus, du predigst doch, du beschäftigst dich doch mit dem Evangelium. Niemand kann so einen Römerbrief schreiben, wie du den geschrieben hast. Warum schätzt du dich so ein? Und ich glaube, weil er sich mit der Gnade und dem Evangelium ständig auseinandersetzt, erkennt er seine eigene Sündhaftigkeit. Weil er ständig darüber nachdenkt, wer dieser Jesus Christus ist, weil er Christus zentriert lebt und studiert und macht und lehrt, erkennt er im Spiegel, wer er selber ist. Und dann sagt er, hey, ich bin viel sündiger, als ihr meint. Und gleichzeitig, und da muss man aufpassen, dass man keine Schieflage bekommt. Auf der einen Seite, ja, er meint, er wäre der Sünder schlechthin. Auf der anderen Seite sagt er, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ich kann alles. Oder überschätzt du dich doch ein bisschen, Paulus, oder? Nein. Er weiß nämlich, welche Kraft in ihm ist. Welchen Heiligen Geist er in sich hat. Er weiß das, er ist sich dessen bewusst. Und dann kann er sagen, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Und dann im nächsten Moment sagt er in Römer 7, in mir wohnt nichts Gutes. Würden wir so von uns reden? Würde ich mich so vorstellen? Die Bibel ist da ziemlich deutlich. Und wenn man die Bibel liest, wird man feststellen, der Mensch schneidet gar nicht so gut ab in der Bibel. Er wird bezeichnet als Gras, als Schaf, als Stein, als ein Hauch. Kinder werden wir immer bezeichnet. Das ist ja nett, aber der Psalmist David sagt im Psalm 22, Vers 7, ich aber bin ein Wurm. Und Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 11, wenn nun ihr, die ihr böse seid, wie beurteile ich mich selber? Wie schätze ich mich selbst ein? Denn das ist der Schlüssel für Einheit. Da muss sich jeder an die eigene Nase packen. Wer bin ich? Wer bin ich? Denn die Antwort auf diese Frage wird den Umgang mit dem anderen beeinflussen. Ich habe mir vor 10 Jahren hier in diese Bibel, die habe ich damals im Studium an der Freien Theologischen Hochschule auch gebraucht, habe ich mir einen Satz reingeschrieben, den uns unser Professor Stephen Beck eingetrichtert hat. Und zwar geht der Satz folgendermaßen. Der Satz geht so, du bist sündiger, als du es jemals geglaubt hast und geliebter, als du es dir jemals erhofft hast. Es sind diese beiden Seiten. Ich bin sündiger, als ich jemals geglaubt habe, aber geliebter. Ich bin noch viel mehr geliebt, als ich mir das vorstellen kann. Und wenn ich von anderen die Zusage bekomme, David, Jesus liebt dich, dann liebt er mich noch mehr. Und wenn ich aufs Kreuz schaue und wenn ich mich mit Jesus beschäftige und erkenne, dass er mich lieb hat, dann liebt er mich noch mehr und er liebt mich noch viel mehr, als meine Eltern mich lieben könnten. Er liebt mich noch viel mehr, als ich meine Söhne Moses und Noah liebe. Er liebt mich noch mehr, als ich meine Frau lieben kann. Er liebt mich so sehr liebt er. Könnt ihr euch das vorstellen, wie sehr er mich liebt? Nein, noch mehr liebt er mich. Und das sind diese beiden Seiten. Und wenn wir auf Ostern zugehen und immer wieder aufs Kreuz schauen, dann werden diese beiden Erkenntnisse erwachsen. Auf der einen Seite, ach du Schande, ich bin noch viel sündiger, als ich glaubte. Und ja, euer Pastor, der hier vorne steht, ist noch sündiger, als ihr meint. Das ist die eine Erkenntnis, die dann erwächst, die mich demütig macht, die mich barmherzig macht. Mit meinem Mitmenschen, der da am Klavier spielt, der da die Moderation macht, der überhaupt irgendwas macht, das macht mich barmherzig. Dann sage ich, wer bin ich denn, dass ich dich beurteilen darf? Und gleichzeitig darf ich wissen, ich bin so sehr geliebt. Er liebt mich so sehr. Da verschlägt es mir die Sprache und dann kann ich nicht mehr, weil ich erkenne, dass die Liebe noch viel, viel, viel stärker ist. Ich wünsche uns Gottes Segen für diese Passionszeit, für die Zeit vor Ostern. Wenn es dann mal Momente gibt, wo wir ins Nachdenken kommen, dass genau diese zwei Erkenntnisse erwachsen. Warum lohnt sich dieser Prozess? Weil wir dann eins werden. Nicht, weil wir eine tolle Osternacht planen, die dann besser ist als die ganzen Veranstaltungen vorher. Nein, das wird uns nicht einen. Sondern mein Weg mit Jesus, die Heiligung meines Lebens. Und da, wie gesagt, darf es keine Schieflage bekommen in diesen Erkenntnissen. Jetzt kommen wir zu Vers 4. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben. Nochmal, denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Also in Vers 3 wollte Paulus uns die Augen öffnen für unsere eigene Identität. Wer bin ich persönlich? Und in Vers 4 eröffnet er uns unsere Gemeindeidentität. Wer sind wir denn als Gemeinde? Wenn ich vorher die Frage beantwortet habe, okay, ja, ich bin Sündiger, aber Geliebter, dann stellt sich gerade die Frage, wer sind wir als Gemeinde? Und stellen fest, dass er jetzt da diesen Leib, diesen Körpergedanken anfügt. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, hier kommt es das erste Mal zu Taten. Wenn es vorher darum ging, was glaubst du, was denkst du, kommst jetzt zu Taten. Unsere Tätigkeit, unser Dienst. Und ich bin mir so sicher, dass die Einheit unserer Gemeinde nicht über Aktivitäten kommt. Sonst landen wir in einem Aktionismus und wollen noch mehr Veranstaltungen erleben gemeinsam in der Hoffnung, dass das uns zusammenbringt. Nein, erst die Erkenntnis darüber, wer wir in Christus sind. Vielleicht werden wir dann viel weniger Veranstaltungen haben. Wir werden viel gelassener sein. Aber die Kraft, die in uns ist, die in dieser Einheit ist, wird dann anziehend sein, sodass viele Menschen zum Glauben finden. Aber hier nochmal das Bild des Körpers. Und wenn man viele Parallelstellen heranzieht, wird man schnell erkennen, hier geht es um den Leib Jesu Christi. Jedes Körperteil hat seine Funktion, seine Aufgaben, zusammen aber ist es ein Leib. Also wenn ich jetzt als Prediger, als einer der vielen Diener dieser Gemeinde den Dienst gerade tue, dann verstehe ich mich als ein Körperteil Jesu. Also als wenn jetzt gerade Jesus mit dem erhobenen Zeigefinger hier die ganze Zeit eine Botschaft weitergeben, das natürlich nicht. Aber ich weiß nicht, welches Körperteil ich bin. Aber ich verstehe mich als einer von vielen Körperteilen und so verstehe ich mich als einer dieser Gemeinde, als ein Teil dieser Gemeinschaft. Und das macht was mit mir. Dann bin ich nicht Alleinunterhalter, da bin ich nicht der Christ alleine in meinem Kämmerlein allein und baue so mein Reich mit dem Herrn, sondern ich erkenne mich als Teil des Ganzen. Der bekannte Hauptpastor der Willow Creek Gemeinde in South Barrington, Bill Hybels, hat diesen Satz geprägt und vielleicht oder wahrscheinlich werden viele diesen Satz schon mal gehört haben: Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Schon mal gehört? Wer hat den Satz mal gehört? Viele, ja. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Nun war ich jetzt vor einigen Tagen bei einer Tagung der hauptberuflichen Mitarbeiter in der Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden und dann sagte ein Jugendreferent, als wir über diesen Satz sprachen, sagte er, nein, nicht die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt, sondern Jesus ist die Hoffnung der Welt. Oh, was machen wir jetzt damit? Wir, die wir so christuszentriert sein wollen, kann ich sagen, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Noch konkreter kann ich sagen, die EFG Haiger ist die Hoffnung dieser Welt. Kann ich diesen Satz aussprechen, ja oder nein? Und wenn ich jetzt am Ende zusammenfasse, die Predigt, auch diesen Textabschnitt von Römer 1 bis 5, dann können wir folgende Schlussfolgerung treffen. Wenn sich alle Jesus zur Verfügung stellen und sagen, Herr Jesus, hier hast du mein Leben, mach mit mir, was du möchtest. Wenn jeder sich Jesus zum Maßstab nimmt und nicht durch eigene Kraft in der Heiligung lebt, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes umgewandelt wird, Jesus ähnlicher gemacht wird. Wenn niemand höher von sich denkt, als zu denken, es sich gebührt, dann treten wir im Namen unseres Herrn Jesu Christi in dieser Welt auf. Dann treten wir in dieser Welt als ein Körper auf. Dann können wir sagen, die EFG Haiger ist die Hoffnung der Welt. Weil dann geht von diesem Ort Macht aus. Denn Gebete werden erhört. Einheit ist die Plattform für Macht. Denn Gott erhört Gebete, wenn wir eins sind. Und Einheit führt zu einem wirksamen Zeugnis, sodass Menschen um Haiger herum, um uns herum, auf Jesus aufmerksam werden. Sie werden erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Es waren jetzt eine halbe Stunde Nachdenken über den Text. Ich vermute mal, das wird mit uns gehen, das wird noch mit mir gehen. Ich lade ein am Mittwoch zum Impulsabend. Da gibt es eine Fortsetzung, da geht es um die Gaben, die Geistesgaben. Lasst uns darüber nachdenken, was das bedeutet. Lasst uns eins werden. Und dann erkennen, wie Macht von hier ausgeht. Amen.